Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Michael Schulz und Florian Joswig.
Tja, und wir haben es gerade schon so ein bisschen gesagt, als wir uns vorbesprochen haben. Es gibt eigentlich nur Gutes im Moment zu bereden über den BVB, Michael.
Ja, gut, dass du noch BVB gesagt hast, denn wenn es mich betrifft, würde ich sagen, ja, ich hab ein bisschen zu leiden. Mich hat es echt erwischt. Das Wetter hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen, ein bisschen Kopfschmerzen, Erkältung. Ja, du hast recht, von der fußballerischen und von der BVB-Seite her würde ich sagen, gibt es ganz viele gute Sachen heute.
Ja.
Und natürlich nicht nur die, sondern auch noch andere gute. Also zumindest mal, was jetzt mich, uns als die Vorstopper betrifft. Also ja. Ihr habt mich ein bisschen aus dem Loch geholt mit euren Kritiken. Also ihr habt so schönes Lob, da muss ich jetzt echt, also das war so nett. Wir hatten uns letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, mit Mattes ein bisschen drüber unterhalten, dass wir immer so auch eigentlich so viel Lob kriegen, aber dass irgendwie die Anzahl der Zuhörer jetzt, sagen wir mal, das noch nicht so richtig ausdrückt. Und ja, ich glaube, da haben unsere unsere Zuhörer gedacht, ach komm, da gibt es aber ein paar schöne Komplimente, zum Beispiel Diego, Tristan, manche gehen am Sonntag in die Kirche, ich höre mir die Ansprache des langen Schulz an, ja, oder der Vorsitzende Mao schreibt, liebe Vorstopper, ich habe diesen Podcast vor ein paar Jahren zufällig entdeckt und bin froh, so einen Fußball-Podcast gefunden zu haben. Und wir sollen es so lassen, wie es ist, ja, und nichts ändern. So, dann Holger Doring schrieb noch, also, nur ihr beiden bereitet mir Freude, euch könnte ich stundenlang zuhören. Ja, und dann Adrian Köster, ihr seid einfach nur authentisch und das behaltet doch bitte doch weiterhin bei. Und schlussendlich Mario Di Luca, viel Lob. Für mich erstmal und dann Matthias Schärf ist, und jetzt kommt ein Wort, definitiv der Godfather of Vorstopper.
So.
Also sehr schön, sehr nett, also hat mich ein bisschen nach vorne gebracht, ne? Und was sehr gut ankam, wie schon so oft, also mich wundert das immer, na was heißt wundert, ich meine, ich habe letzte Woche so ein paar Erlebnisse aus der Vergangenheit erzählt, Thema war Andi Möller und auch da gab es echt schöne Anekdötchen. Danke für den tollen Podcast, schreibt Portoaffe Olli. Und die Anekdoten über Andi Möller. Ich schau mal, ob ich ihn heute von euch grüße. Der Andi Möller ist heute, glaube ich, im Fußballmuseum und hat da irgendwie einen Auftritt oder was. Und der Olli will da hin und will ihm ein bisschen von erzählen. Und dann schreibt er noch bezüglich, wir hatten wegen der Reichweite und so erzählt, warum das so wenig ist. Da schrieb er bezüglich der Reichweite und Klickzahlen über YouTube, hat der Kanal eine Mitgliedschaft über Google, die kostenpflichtig ist? Wenn nicht, sorgt Google und YouTube dafür, dass der Algo den Kanal nicht empfiehlt. Also das wusste ich auch nicht. Du weißt ja, ich bin ja nicht so ein Freund der asozialen Medien. Ja, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir uns ja irgendwo anmelden müssen. Und Dudu oder Dudaub oder wie auch immer, er schreibt noch einfach den Podcast auf YouTube mit Video zeigen. Ja, das haben wir mal gehabt eine Zeit lang. Das war auch tatsächlich gut, aber ja, das kriegen wir leider nicht hin, weil die Distanz und die Zeit, das fehlt einfach. Wir kriegen es einfach nicht hin, ganz einfach. Ne?
Aber am besten, Pro-Tipp ja auch immer, Podcast dann weiterempfehlen, gerne auch mal teilen, wenn es euch gefällt, abonnieren und dann kriegen es vielleicht auch ein paar mehr Leute noch mit wieder.
Ja, ich glaube, das reicht alles nicht. Du weißt. Aber natürlich, also das ist natürlich ein guter Hinweis, den du sagst, ne? Aber ich denke mal über so eine Anmeldung danach. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, Holger Dori schrieb noch, wenn der Lange seine Geschichte erzählt, hört man gespannt zu. Was gibt es heute? Nichts. Ja. Und MK09 Borussia, den Lang seine Geschichten von damals sind immer am besten. Lars Gottschalk, gute Geschichten über Andi Möller. Und dann Jens Steinmann, hallo ihr Podcast-Granaten, die Geschichte mit Andi Möller war super. Adrian Köster schrieb noch, wow, was für Stories über Andi Möller. Also ja, ging so weiter. Ne? Und jetzt, und dann kam noch eine Frage auf gleich von Adrian Köster, ne? Hat er lange als Spieler eigentlich auch schon geraucht? Ne? Und da will ich mal als Gelegenheit nehmen, auch noch mal ein Geschichtchen oder ein, zwei Geschichtchen von früher dazwischen zu schieben. Ja, vielleicht ein paar nette. Also leider habe ich auch als Spieler geraucht. Ja, wobei zwischenzeitlich jetzt nach meiner Karriere habe ich 8 Jahre mal überhaupt gar nicht geraucht und habe Idiot wieder angefangen. Aber das nur am Rande. Ja, ich habe auch als Spieler tatsächlich geraucht. Aber da gibt es zwei die war damals echt klasse. Eine schöne Geschichte jetzt, ne? Frank Mill ist ja gestorben, vielleicht erinnern wir uns deswegen, oder erinnere ich mich deswegen auch noch dran. Also Frank Mill war da der Höhepunkt, war, was das Rauchen angeht. Das war also so, zu Dortmunder Zeiten, wenn wir zum Spiel gefahren sind, ist Frank Mill aus dem Bus raus, unten in die Kabine rein, links ging, also unten in den Kabinentrakt rein, links ging es zur Kabine und Frank Mill ist immer rechts zu Bombi, unserem Zeugwart oder unserem Betreuer, abgebogen in sein Büro und hat erstmal eine geraucht. Also direkt auf, ich spreche von dem Weg zum Spiel, ja. Alle links in die Kabine, Frank Mill rechts, eine rauchen. Ja, und dann kam er ein bisschen später nach draußen, ne? Und der zweite, bei dem es so ähnlich war, ja, das war überhaupt in Bremen, das war der Hammer. Bei Werder war es so, also unter Otto Rehagel, da kam ich ja vom BVB zu Werder und dachte, oh, Otto Rehagel und so. Ne? Und dann auf dem Weg zu meinem ersten Spiel wunderte ich mich schon, das roch so komisch im Bus. Da saß unter anderem Mario Basler im Bus auf dem Weg zum Spiel und hat sich noch ein Zigarettchen oder zwei reingezogen. Ja, das war unvorstellbar. Also, und ausgedrückt dann also die letzte, wenn wir so auf dem Osterdeich dann links abgebogen sind, runter die Rampe zum Stadion, dann hat er die letzte Zigarette ausgedrückt. Also, das sind auch Sachen,
wo dass ich der sagen, nicht auf, ja, auf der Bank noch mit der Zigarette saß.
Ja, ich weiß gar nicht, ob er auf der Bank saß, ob er sich nicht so heimlich noch einer reingefiedelt hat. Ne? Ja, das ist, also, ja, das gibt's ja wahrscheinlich heute nicht mehr, aber das sind auch so Sachen, die fiel mir sofort ein, als die Frage von Adrian Köster kam, ob ich auch geraucht hätte. Ja, aber nicht nur ich, da waren noch ein paar andere damals, ne? Das muss man wirklich sagen. Ne? Also, ja, waren sehr schöne Sachen dabei, ne? Muss man sagen. Ne? Also, ja, die Kommentare haben mich wieder ein bisschen hochgezogen, ne? Aber, ja, am Ende war ja das Highlight dieses Spiel.
Ich wollte gerade sagen, das Spiel hat dich hoffentlich dann ja auch wieder so ein bisschen nach oben gezogen mit. Also es gibt ja viele schöne Geschichten aus diesem Spiel. Ne? Einmal natürlich, klar, der Sieg am Ende, 1-0. Was mich aber besonders gefreut hat, war eigentlich Nico Schlotterbeck. Nach seiner wirklich langen Verletzungsserie jetzt seit April war der raus. Zurück, direkt in der Startelf. Direkt über 90 Minuten und als wären die weg gewesen.
Ja, das muss ich auch sagen. Also das war echt schon also aller Ehren wert. Also normal nach so einer langen Zeit, da hast du normalerweise Probleme. Ne? Muss man ehrlich sagen. Ich meine, ich war ja auch hier und da mal ein bisschen manchmal verletzt, meistens gesperrt. aber wenn du denn nach so ein paar Wochen wieder aufs Feld kommst und so, ne, das ist schon, da muss man sich schon wieder gewöhnen teilweise. Ne? Also,
und er hat ja auch erzählt, es war so seine erste größere Verletzung in seiner Karriere.
Ja, das kommt noch dazu. Ich meine, er ist natürlich auch ein Typ, der beißen kann, der das wahrscheinlich verdrängt. Oder? Ich meine, er ist ja also nicht umsonst für mich der, ja, mentale Führer in der Truppe. Ja. Ne? Also das hat er letztes Jahr bewiesen und der hat sich da ja, offensichtlich hat er sich das bei seinen Mannschaftskollegen erkämpft, diesen Status. Also das war schon sehr, sehr, sehr beachtenswert. Ja, nicht nur, dass er gut gestanden hat, defensiv gleich wieder reingehauen hat, er überhaupt keine Probleme hatte. Vor allen Dingen, was dem Spiel sehr gut getan hat, waren seine langen Diagonalpässe.
Ja. Ne? Ja,
also und dass die auch gleich schon wieder kamen, das war so nach so einer Verletzung. Also ich weiß noch, die Geschichte habe ich glaube ich schon mal erzählt, egal. Nach einer längeren Sperre oder Verletzung, ich weiß nicht mehr, bin ich das erste Mal wieder reingekommen. Und dann bin ich habe ich den Ball übers Mittelfeld gedribbelt, war bestimmt 40 Meter vom Tor oder 35. Und ich weiß nicht mal, was, welcher Teufel mich da geritten hat, aber ich war wohl so euphorisch, dass ich wieder gespielt habe.
Das ist einfach draufgehauen.
Dass ich immer dachte, ich pfeffer mal richtig einen ab. Ne? Und da ist das Ding aber nicht nur übers Tor gegangen, sogar auch über die Fangnetze, die über dem Tor waren. Und ich werde nie die Blicke, also erstmal verschweigen im Stadion, ja, da war nicht mal einer gebuht, das war mehr so Mitleid.
Oder so perplex, ja. Ey, was macht
er denn? Ja, was macht er da? Ja, das war so eine Aktion, ja, also das schildere ich ja jetzt nicht in diesem Kontext umsonst. Ne? Also du bist da noch nicht richtig dabei, ne? Das ist, da kommst du manchmal auf Ideen, aber der war so konzentriert, der Schlotterbeck, von Anfang an. Der hat gespielt, als ob er jetzt die ganzen Wochen dabei gewesen wäre. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Also Das war sehr, sehr, sehr beachtenswert. Auch die Bälle, die kamen alle, die sind diese Diagonalbälle, ne? Also unfassbar. Da hat er auch das zum Beispiel das erste Tor von, was das ist, das einzige
ja,
Tor.
Waren nur alle.
Von Adeyemi hat er auch letztlich damit eingeleitet. Mhm. Ne? War ein super Diagonalball hier rüber auf die andere Seite, ne? Und dann kam es ja dann. Ja, zu 1-2-2 kämpfen und Adeyemi macht natürlich dann ein Riesending da. Aus 20 Meter haut er das Ding da in die kurze Ecke.
Über 126
km/h. Also muss ich sagen, ey, Hut ab. Ja. Und er hatte ja in der zweiten Minute hatte der ja auch schon eine gute Chance, ne, wo er am langen Pfosten kurz vorbeigezogen hat. Ne. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Spiel überhaupt, das war für mich das beste, in Anführungsstrichen, nach Champions League Spiel, an das ich mich erinnern kann.
Absolut. Und dann ja auch nach so einem Champions League Spiel, was jetzt nicht so hundertprozentig so lief, wie man sich ja,
was
gewünscht
am Ende
hätte.
Scheiße lief, ne? Was scheiße lief, ja. Nee, aber mit super Einsatz, war es ja anstrengend und so. Und und dann mit diesem Rückschlag zum Schluss, wo du denkst, ey, boah, also ich muss ehrlich sagen, also ich kann das gar nicht, ich habe ja mit dem Schlimmsten gerechnet, weil wir wissen ja aus Erfahrung, dass diese Nach-Champions-League-Spiele das ein oder andere Mal in einem Albtraum geendet sind. Mhm. Ne? Gerade gegen so Gegner, wo du sagst, oh ja, komm, da fehlt so ein bisschen die intrinsische Motivation. Die Jungs waren echt, die waren von der ersten Minute an, waren die alle bei der Sache. Also gerade defensiv, geschlossene Mannschaftsleistung, alle mitgemacht, halt doppelt, außer einer, Girassi. Girassi war irgendwie nicht im Spiel. Ne?
Nee.
Gönnen wir ihm mal. Ne? Ja. Ich meine, der hat ja die letzten Spiele da jedes Mal getroffen. Aber also Girassi war überhaupt nicht im Spiel. Ob der sich noch über diese Elfmeter-Geschichte geärgert hat?
Ich wollte gerade sagen, es gab ja auch noch diese Diskussion da beim letzten Spiel, Heidenheim, mit dem Elfmeter.
Ja, also anders kann ich mir das auch nicht erklären, dass er doch psychisch ein bisschen angeschlagen war, weil der hat gar nichts. Auch selbst, er ist also auch sonst defensiv eigentlich sehr aktiv schon immer gewesen. Selbst da war der Einzige, der jetzt so nicht richtig mitgemacht hat. Ne? Aber sonst, wie die gespielt haben, also erstmal, wie gesagt, defensiv alle super mitgemacht. Zielstrebig nach vorne gespielt, weißt du, und zwar immer mal Kurzpassspiel, mal Dribblings, mal diese Diagonalpässe da von Schlotterbeck, ja, und dann sofort Flanken. Flankenverhältnis war 23-11, ne, und die waren ja auch nicht schlecht, ne, also diese, da war ja noch eine riesen Kopfballchance noch von Bayer kurz vor der Halbzeit, ne, nach einer schönen Flanke. Ah, nee, das war das Dribbling. Das war das Dribbling kurz vor der Halbzeit, wo er losgezogen ist. Übrigens, Bayer, auch in diesem Spiel unbedingt zu nennen, ne, als Aktivposten. Ne?
Ja.
Also das war schon, also das war aller Ehren wert, was sie gemacht haben. Ne?
Ja. Und Adeyemi ja nicht nur sein Tor. Hinterher wurde er ja auch noch für eine ganz andere Szene gelobt vom Schiedsrichter. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast noch, diese
selbstverständlich.
Aktion, als er dann den Ball ins Aus gespielt hat, als sich sein Gegenspieler verletzt hat.
Ja. Gut, ja, also eine riesen Fairplay-Aktion von ihm. Ja, muss man auch sagen. Ne? Also Hut ab. Er ist ja, wie gesagt, das ist auch durch die Medien gegangen. Ne? Und er hat es echt verdient. War natürlich super fair, muss man ehrlich sagen. Und bevor ich jetzt, also das habe ich mir jetzt ein bisschen aufbewahrt. Also ich werde gleich ein Loblied auf Adeyemi singen. Aber bitte?
Und
ja,
das
genau. Und das von mir. Also. Ich werde das auch natürlich begründen. Mhm. Diese Fairplay-Aktion natürlich super. Wie gesagt, hat jetzt auch noch vom Schiedsrichter dann noch Eintrag gekriegt in den Spielbericht und so. Natürlich war toll. Ne? Der Gegenspieler irgendwie verletzt sich selber und der schießt den Ball weg. Gut, die gewinnen das Spiel 1-0. Ne? Ich sag nur eins.
Okay.
Wenn du das Spiel nicht 1-0 gewinnst, weil er wäre sonst, hätte er ja die Chance gehabt, da Richtung Tor zu marschieren. Ja, ne? Ja. Und zwar in einer aussichtsreicher Position. Und vielleicht das zweite Tor zu machen. Ne? Also, gut, jetzt gewinnst du 1-0 und alle jubeln. Zu Recht, ja, war tolle Aktion. Aber wenn das jetzt 1-1 ausgeht, ja, oder du bist in irgendeinem Endspiel oder Champions League oder sonst irgendwas und du machst so eine Nummer und das geht nicht gut aus, dann hätte ich natürlich als Spieler, hätte ich echt so ein bisschen die Arschkappe auf. Ne? Weil ich meine, was hast du damit zu tun, wenn ein Gegenspieler sich selbst verletzt. Ne? Also das ist ja nicht jetzt nicht mit dem Kopf gegen die Bande gelaufen, sondern ist da irgendwie umgeknickt oder was. Ne? Also er hat zwei Seiten. Ne? Also in diesem Fall ist alles gut ausgegangen. Nur man muss natürlich auch die jeweilige Situation sehen. Also beim Stand von 2 oder 3-0 hätte ich gesagt, super, darfst du gar keine Gedanken drüber machen. Ne? Aber bei so einem knappen Spielstand kann das natürlich richtig ins Auge gehen. Und was kann das bedeuten, sowas, ne? Wenn du das dann in der Konsequenz mal ausrechnest, ne? Wenn du mal die Meisterschaft, wenn du dann einen Punkt fehlt oder wenn du bei der Champions League dann ausscheidest oder so, ne? Wegen einem Fairplay-Ding. Wie gesagt, ich finde das super, aber er soll er nicht immer machen. Immer erst überlegen, ob es vielleicht Sinn macht, vielleicht doch ein Tor zu schießen. Ne? Aber das will ich jetzt nicht anhaften, um Gottes Willen. Also nein, ich will jetzt das große Adeyemi-Lied singen.
Oh, soll ich noch eine Fanfare dafür raussuchen? Warte mal.
Hast du was da gerade?
Ob ich das so schnell jetzt hier finde. Fanfare, stimmt. Jetzt müssen wir es auch richtig machen. Hier, komm mal, warte mal.
Ja, dann mach's richtig. Dann kann ich mal eben kurz husten.
Hier.
So.
Das große Loblied jetzt von Michael Schulz auf Karim Adeyemi. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Karim Adeyemi. Nein. Ich glaube, das war sein Zwillingsbruder. Das war der Karim gar nicht. Das war sein Zwillingsbruder. Das muss sein Zwillingsbruder gewesen sein. Nein, wirklich. Also es hat sich ja in den letzten Spielen schon hier und da angedeutet. Ich habe es ja hier und da schon mal erwähnt, dass mir so verschiedene Dinge aufgefallen sind. Aber er hat ja manchmal schon auch im letzten halben Jahr, seit Kovac da ist, schon mal hier und da mal so ein kurzes Zwischenleuchten gehabt, was dann aber schnell wieder erloschen ist. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, das hat sich jetzt bei mir alles so manifestiert, auch wenn ich die letzten Spiele mir so angucke. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fange ich mal bei seinem Defensivverhalten an, wo er nicht wieder zu erkennen ist. Er schaltet bei Ballverlust oder wenn der Gegner den Ball in der eigenen Reihe hat, schaltet er sofort um, sofort. Und zwar schnell und geht sofort im Sprint Richtung eigenes Tor oder Richtung einem Spieler, wo er richtig zumachen kann. Ne? Damit erspart er sich übrigens tierisch lange Sprints, die er früher übermachen musste, weil früher hat er bei Ballverlust, hat er sich zwar umgedreht, ist dann auch locker losgetrabt, hat dann mal ein bisschen geguckt und dann hat er gemerkt, oh, jetzt muss ich aber Gas geben. So, und dann, also dann hat, also nach diesem Gedanken waren die ersten 15 Meter schon vorbei und dann ist der Gegenspieler natürlich schon weg gewesen. Dann musste er mit seiner Riesengeschwindigkeit versuchen, den noch irgendwie zu kriegen und hat es auch oft kurz vorm 16er oder auch manchmal drin noch umgeflext, ne? Oder auch gar nicht mehr gekriegt, ne? Also er musste tierisch lange Sprints haben. So, das lernt man eigentlich ziemlich früh. Das haben wir auch so vor 35 Jahren schon geübt, dass man bei Ballverlust, wenn man sofort umdreht, und im Sprint sofort Richtung eigener 16er oder Richtung deiner Position läufst, im Sprint, dass du dir dann oft diese langen Sprints nach hinten sparen kannst, weil du den Gegner vorstellen kannst. Das ist eigentlich eine ganz einfach zu verstehende Reaktion. Die müsste eigentlich in jedem drin sein, weil es spart doch noch unheimlich Kraft. Hat er aber bis vor wenigen Wochen noch nicht verstanden. Ne? Also insofern, also muss ich sagen, das ist also sowas von auffällig. Sofort, der dreht sofort um, ja, im Sprint, geht sofort hinterher. Und auch richtig, das kommt noch dazu, er macht richtig zu. Deshalb früher ist er manchmal so irgendwo hingelaufen, ja, wo ich mal gedacht habe, warum läuft er da hin? Macht keinen Sinn. Nein, der geht jetzt richtig in die richtige Stelle, versucht vor allen Dingen, den Ball zu bekommen oder er versucht, den Gegner richtig unter Druck zu setzen, sodass der in eine Bredouille kommt. Ne? Entweder einen langen Ball spielen muss oder vielleicht einen Fehlpass spielt oder so. Also ich muss ehrlich sagen, das hat sich die letzten Wochen schon angedeutet. Ich habe gedacht, naja, komm, vielleicht ist Zufall oder was. Aber nein, ich glaube, er hat es jetzt verstanden.
Mhm. Und ich glaube, dass... Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ach so, ja, ich glaube, er hat es verstanden. Ich vermute, dass Kovac da auch einen erheblichen Anteil dann hat. Ich meine, hat ein bisschen gedauert jetzt, aber also wenn er das verstanden hat, dann Hut ab. Ne? Aber es ist nicht nur das Defensivverhalten, das, was übrigens bei der ganzen Mannschaft sehr beachtenswert war, auch offensiv. Du erinnerst dich früher, beim geringsten Körperkontakt hat er was gemacht?
Ja, hat sich fallen lassen.
Ja, ist er abgehoben. Ne? Ah. Ist er liegen geblieben, hat sich noch gedreht, hat noch Schmerzen simuliert. Und ne? Oder wie oft ist der, wenn der hat einen Ball gekriegt, hat er den Kopf runtergemacht und dann ist er einfach mal losgedribbelt. Mhm. Ne? Und zwar so lange, bis er den Ball wieder verloren hat. Meistens hat er ihn verloren. Ne? So. Hat ihn natürlich auch zum Beispiel, oder uns glaube ich sogar, die Meisterschaft gekostet. War das nicht so gegen Bochum, wo er sich da, wo er ganz klar umgehauen wurde und der Schiedsrichter dann weiterspielen lassen, weil es war bekannt, Adeyemi schmeißt sich immer hin, das kann kein Fall umgehauen. Ja, ne, aber das war die Konsequenz dessen, dass er sich schon davor ungefähr gefühlt 50 Mal hingeschmissen hat. Ne? So, das musst du natürlich jetzt erstmal rauskriegen aus den Schiedsrichterköpfen. Aber da ist er auf einem guten Weg. Ne? Der setzt seinen Körper jetzt ein, also offensiv. Egal, ob der Gegner kommt, der setzt ihn ein, hält dagegen, ja, bleibt oben. Mhm. Ja? Und dann dribbelt er jetzt auch. Früher hat er ja die Kugel gekriegt, dann hat er die Birne runtergenommen und dann ist er ab. Ja? Bis er entweder gescheitert ist meistens oder umgehauen oder wie auch immer. Ne? Aber heute ist er ja ganz oft dribbelt sinnvoll, dann nimmt er die Mitspieler mit, ja, die nennt es auch wahr und spielt auch mal ein Pässchen. Also ich muss ehrlich sagen, ey, das ist wirklich unglaublich. Also den erkennst du echt nicht wieder, da meinst du echt, das wäre der Bruder. Ne? Und ich muss mal so ein paar Kleinigkeiten jetzt vielleicht noch am Rande. Torjubel. Mhm. Auch so eine Geschichte. Ne? Was hat der früher von Theater immer gemacht, wenn er mal ein Tor geschossen hat? Mit seinen Saltos irgendwas war ja immer. Ne? Und jetzt freut er sich einfach. Weißt du, der schießt das Tor und freut sich, wie man sich freut. Er läuft los, lacht und reißt die Arme hoch und springt, weißt du, und lässt sich feiern. Ja, das ist geil. Das ist keine Show. Das war früher, war das immer, der hat sich, glaube ich, immer mal irgendwas ausgedacht, was er macht, wenn er ein Tor schießt. Ich weiß es nicht. Ne? Also das sind so viele Dinge, die nicht zufällig sein können. Also ich glaube schon tatsächlich, dass der Kovac da ganz großen Anteil hat an dieser Geschichte, an diesem Verhalten. Denn von alleine kommt das nicht. Ne? Und was mir dann noch aufgefallen ist, und da kommen wir vielleicht auch noch zum nächsten kleinen Thema am Rande, was bei ihm ja auch immer war, lange, lange Zeit, war ja, dass er in relativ regelmäßigen Abständen immer irgendwelcher Mist in den asozialen Medien vorgekommen ist. Ne? Kannst du dich erinnern? Mhm. Ja? Da war er mit seiner Freundin oder hat er ja irgendwas, weiß ich was, irgendwas war ja immer. Und dann habe ich gedacht, Mensch, von dem habe ich ja ewig nichts mehr. Ich meine, ich treibe mich ja selber in den asozialen Medien nicht rum, aber wenn mal irgendwas ist, liest du das ja irgendwo, ne, wenn das nicht mit der Leistung übereinstimmt. Ne? Und ich habe schon ewig nichts mehr gelesen. Ne? Und in diesem Kontext, das machen wir hier mal Schluss mit Adeyemi. Also ich glaube, dass da auch ein Sinneswandel stattgefunden hat. Und da habe ich mir gefragt, wie kommt das denn? Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ne? Wie kann das sein, dass da nichts mehr passiert ist? Und jetzt komme ich zu unserem Freund Metscher. Hast du vielleicht auch die Woche mitbekommen?
Ja, der hat jetzt ja auch nichts weiter dazu. Seine Social Media Postings vom BVB abnehmen lassen.
Ja, und da habe ich, er hat ja nichts Schlimmes getan, so, ne, aber ja. Ich kann das sowieso nicht verstehen. Ich meine, die Jungs sind jeden Tag umlagert von Medien, können sie überall. Dann muss man das noch machen? Ich meine, die sind Angestellte. Ne? Wenn ich jetzt Freiberufler wäre oder eine Firma habe, dann natürlich muss ich mich dann in den sozialen Medien rumtreiben, ein bisschen Werbung machen. Aber das muss man nicht. Ne? Es ist ja eigentlich längst nur ab oder es schadet dir. Ne? Und so ist beim Matcher ja auch, hätte ich schon mal Theater gehabt. Ja. Gut, jetzt war ja hier irgend so ein Kommentar da zu diesem Kirk da irgendwie. Also war jetzt nichts Schlimmes. Ging ja eigentlich um seine Gläubigkeit als Christ und so. Also das war jetzt nicht dramatisch, aber da stellt sich mir trotzdem die Frage, muss ich das denn, muss ich als Spieler heute noch mich mit so einem Unsinn darum ärgern? Ne? Und der BVB hat ja jetzt da wohl ein P vorgemacht und in diesem Zusammenhang las ich, dass das wohl üblich ist, dass der BVB wohl bei den meisten Spielern diese Social Media Accounts irgendwie mitcheckt. Mhm. Ja, und da kam mir natürlich wieder Adeyemi in den Kopf, wo ich dachte, ach, vielleicht haben sie das auch gemerkt, dass der sich damit so oft selbst ins Knie schießt mit diesem Unsinn, den er da verbreitet, dass er ihm vielleicht den Druck da auch weggenommen haben. Also das wäre natürlich schlau. Würde auch begründen, wie es dazu kommt, dass er jetzt tatsächlich so konstant so gute Leistungen bringt. Mhm. Ne? Also
keine Ablenkung mehr. Ich muss schon ehrlich sagen, es war.
Bitte?
Keine Ablenkung mehr, ne? So viel. für ihn.
Ja, das, du machst, ich meine, du sollst hier auf deinen Fußball konzentrieren. Ich habe das ja damals schon ganz oft bemängelt. Ich sagte, Leute, ey, ihr habt so viel Stress heute mit dem ganzen Scheiß, ne? Mit dieser Reiserei, wenn du Champions League spielst, Nationalmannschaft und so, ne? Warum müsst ihr diesen Unsinn noch machen? Ja, ich meine, die meisten lassen es ja von irgendwelchen Firmen mittlerweile machen, aber Adeyemi hat es damals noch selber gemacht, ne? Und Matcher bis jetzt immer noch, aber es ist ja jetzt auch gestrichen, ne? Und da soll mir keiner mit Meinungsfreiheit kommen. Der BVB betont doch, ja, die Jungs haben 100% Meinungsfreiheit. Pass mal auf, das sind Angestellte des Vereins. Ja, das sind keine freien Unternehmer. Das sind Angestellte des Vereins. Und die verdienen ein Höllenmoos.
Ja.
Ja, also wenn ich an unsere alten Zeiten denke, da wurde das einfach bestimmt und fertig, Ende aus. Da wurde nicht diskutiert. Da wurde auch gesagt, pass mal auf, hier fährt keiner. Kommt hier mit dem Sportwagen reingefahren beim BVB. Ne? Ich will ja keinen sehen, der mit dem Sportwagen reinkommt, ne? hat der Trainer gesagt. Und dann war das auch so. Dann kam auch keiner. Oder in Bremen, um noch eine kleine Anekdote zu erzählen, bei Otto Rehagel, da war es so, dass Otto sagt, der Einzige, der hier mit dem Porsche kommt, das bin ich. Und es kam auch ganz keiner mit dem Porsche. Und wenn einer einen hatte, ich glaube, ein oder zwei hatten Porsche, die mussten den dann außerhalb des Stadions irgendwo parken und den Rest zu Fuß gehen. Ne? Der Einzige, der mit Porsche reinkam, war Otto Rehagel. Ja. So, das wurde gesagt und dann war das so. Ne? Aber ich meine, das wurde natürlich, die Leistung von Adeyemi wurde natürlich auch hier von unseren Zuhörern auch gewürdigt. Ne? Hier, nicht nur Adeyemi, zum Beispiel hier Adrian Köster schrieb, so jetzt mal zu Spiegel Wolfsburg, Adeyemi, Schlotti, Bayer sind heute herauszuheben, war eine Top-Leistung, auch wenn das Lattending aus heiterem Himmel, das war ja auch noch so ein Ding, ja, fast drin war.
Ja.
Girassi
war also
heute ohne
ganz,
Wirkung.
Ganz knapp, ne? Also ich
ja,
hab's mal jetzt,
Millimeter, gut, dass
gesehen.
Es diese Technologie, diese ja. Torlinientechnologie gibt. Ne?
Absolut, also es ist ja, habe ich irgendwas gelesen von das knappste Nicht-Tor der Bundesliga-Geschichte.
Ja, also wenn du es nicht gesehen hast, also auch da kommt ja dann da wird das ja so mit so einer Anmutung, in so einer digitalen Anmutung wird das ja dargestellt.
Genau,
ne?
Oder, ja, das habe ich
gesehen. Kommt
der
Ball ja von oben runter, dann denkst du, der ist doch jetzt hinter der Linie. Ja. Und dann im letzten Moment siehst du, dass er noch vielleicht gerade so,
nicht
also ich
ganz,
sag mal so,
ne?
in Lederdicke, ja, so ja. in 4 Millimeter noch auf der Torlinie war. Ne?
So viel war es wahrscheinlich wirklich. Also.
Ja, vermutlich war es so. Ne? Gut, dass der Ball aus dicken Leder, ja. aus Dickleder gemacht wurde. Ne? Das war also echt, das war echt ein Hammer. Ne? Also
ja, und nochmal zu Karim Adeyemi. Also der hat ja durch seine Leistung jetzt, kommt ja auch direkt der BVB wohl um die Ecke und will erstmal direkt mit ihm verlängern.
Ja, das habe ich heute auch gelesen.
Also ich glaube, bis mindestens 2029 wollen sie jetzt. 2027 läuft der Vertrag im Moment. Und bis zum Frühjahr oder sowas soll es dann eine Entscheidung geben. Also man ist da noch am Anfang.
Ja, ich meine, er ist ja auch noch am Anfang mit seiner Leistungsexplosion, muss ich dir ehrlich sagen. Ne? Also, es wurde auch hier bei unseren, ich weiß gar nicht, wer es geschrieben hat, auch, ne, hat Kovac da den richtigen Zugang gefunden? Ach hier, Matthias Jansen, ne? Großes Lob für euren Podcast. BVB tatsächlich gut aus den Startlöchern gekommen. Ich möchte mal kurz auf den aktuellen Hype auf Karim Adeyemi eingehen. Sollte es tatsächlich so sein, dass Niko Kovac die richtigen Worte für ihn gefunden hat? Man wird ja sehen. Ne? Dann hat er noch aufs Kopfballspiel ist er noch eingegangen. Aber ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt, dass Kovac tatsächlich das irgendwie geschafft hat. Also ich meine, das wird sicherlich ja auch dann mit der Führung besprochen worden sein und diese Entwicklung ist zu sehen. Ne? Also ich glaube nicht, dass wenn er sich da jetzt nicht entwickelt hätte, dieser Wunsch nach Verlängerung auch da wäre, weil er hat ja manchmal echt ziemlich Müll zusammengespielt, das muss man ehrlich sagen. Ne? Ja,
ich sag mal so, die Leistung, also es war immer ein sehr weit, sehr großes Auf und Ab vor allem. Ne? Also
ja, aber mehr ab.
Ja.
Ja, also ich weiß, ich habe ja fast immer über den gemeckert. Ne? Weil ich meine, klar, jetzt vorne hat er mal ein paar gute Szenen gehabt, aber nach hinten hat er nur Dreck zusammengespielt, muss man ehrlich sagen. Teilweise war das erschreckend. Das ist einfach fantastisch, diese Wandlung. Ne? Ich Hut ab, ich ziehe meinen Hut vor solchen Spielern, ne, die wirklich echt auf dem falschen Weg waren, ne? Und die sich warum auch immer, ja, vielleicht durch den Trainer, vielleicht durch seinen neuen, der hat ja neue Berater, oder vielleicht durch alle zusammen, ja, wer das mal einsieht und dann einen Weg findet, da rauszukommen. Ne? Ich meine, das eigentlich ist es nicht so schwer, aber ich weiß, wie es ist. Ich habe das ja auch dieses Problem auch mal gehabt mit meinen roten Karten. Ne? Du musst halt was ändern. Ne? Und allein diese Einsicht, etwas ändern zu müssen, das reicht ja schon manchmal. Ja. Ne? Und wenn du die hast und jetzt, wenn du auf so einem positiven Weg bist, verstehe ich auch den BVB. Also ich meine, die werden sich wünschen, dass er jetzt natürlich noch weiter in diese Richtung sich verbessert.
Klar.
Und dann macht das auch Sinn. Dann würde ich sagen, ja, Jungs, macht das. Verlängert mit dem. Ne? Wenn der so spielt, auf jeden Fall. Gebt ihm mehr Geld.
Das kommt natürlich dann dazu. Ne? Also was soll er jetzt hier irgendwie 5,5 verdienen? Dann wird es irgendwie auf 7 Millionen hochgeschraubt.
Ja, ich befürchte nur, das wird nicht reichen bei den heutigen.
Irgendwann reicht das dann nicht mehr. Ne? Nee.
Oh, ich hab's echt erwischt, du. Naja, nee, das reicht irgendwann nicht. Und wenn du siehst, was in den letzten Wochen los war auf dem Transfermarkt, was die da für Kohle da umgesetzt haben, na, ja. Hut ab. Ja, aber wenn das dann ins Bodenlose geht und ich sag mal, die Gehaltsstruktur da durcheinander gerät, also das weiß man vom BVB, dann wird er eben verkauft, ne? Das ist klar. Also da finde ich jetzt den Ansatz, da jetzt schon mal ein bisschen Druck zu machen, finde ich schon richtig. Ne? Ich meine, ein Riesenbeispiel, kommen wir vielleicht noch zu einer anderen Geschichte dieser Woche, ist ja Dembélé. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ballon d'Or. Ich meine, ich kümmere mich sonst überhaupt nicht mehr um Ballon d'Or. Ehrlich gesagt, interessiert mich das ein Scheißdreck. Aber ich konnte natürlich an der Schlagzeile nicht vorbei, dass Dembélé den Ballon d'Or gewonnen hat.
Yo.
Und da habe ich gedacht, was von Dembélé ist das denn?
Naja, der ist auch auf einmal irgendwie aufgeblüht.
Ja.
Ja.
Das war ja bei uns auch. Ich meine, für den haben sie ja damals auch schon eine Riesenkohle, wo ich auch gesagt habe, ich glaube, ich habe damals gesagt, weg damit, für das Geld weg.
Klar.
Weil der wurde ja auch irgendwie, der schien auch nichts zu verstehen.
Ja.
Und der ist da ja offensichtlich jetzt aufgeblüht. Ich muss ehrlich gestehen, ich verfolge den jetzt nicht. Ich meine, der hat jetzt natürlich viel Tore geschossen letztes Jahr und so weiter. Ich kann jetzt nichts über seine tatsächliche Leistung sagen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, aber ich war dort, ich dachte, was denn, Dembélé Ballon d'Or? Mein Gott. Ne?
Ja, und Erling, Serou Girassi war ja auch dabei. Beim Ballon d'Or. Auf Platz 21.
Ja. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, der Beste war Deutsche, war glaube ich, wer war das? Die waren ja ganz hinten alle. Ne? Da siehst du mal, wo wir sind im Moment im internationalen Vergleich. Aber wie gesagt, ich scheiße auf den Ballon d'Or.
Ja.
Der muss ja offensichtlich auch was verstanden haben. Ja. Ne? Sonst kann ich mir das nicht erklären. Ne? Und da habe ich natürlich auch an Adeyemi gedacht. Ne? Und klar, für den wirst du natürlich dann auch in diese Richtung, wenn der jetzt so weitermacht, auch in diese Richtung kassieren können. Ne? Aber der wird natürlich auch dann entsprechend viel verdienen. Also ich sehe die Chance aber maximal bei 50-50, ne, dass sie den verlängern können. Ne, wenn der seinen neuen Berater da jetzt, wenn der ein bisschen clever ist, dann wird er sich wahrscheinlich dann nächstes Jahr verabschieden müssen. Ne. Wobei, nochmal um kurz zum Ballon d'Or. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Dieser Lamine Yamal, der ist ja Zweiter geworden.
Ja,
hast du das mitbekommen mit dem Alten?
Dass sein Vater darüber gemeckert hat.
Ja, der hat ein Riesentheater gemacht. Ja, klar, der beste Spieler und so weiter. Ne? Der ist wie alt, 17 oder 18 ist er jetzt, glaube ich. Ja, und da macht der Alte so ein Theater. Ich will nur kurz erinnern, Ronaldo und Messi, ja, die haben ja auch den Ballon irgendwann mal zum ersten Mal, den Ballon d'Or auch zum ersten Mal gewonnen. Da waren die aber, glaube ich, 21 oder 22.
Ja.
Ronaldo und Messi. Und jetzt kommt der Alte von Lamine Yamal, der jetzt irgendwie anderthalb Jahre da mal ganz gut, ich meine, der ist ein guter Junge, aber, und riecht sich da auf über so einen Scheiß, also ja.
Aber war das nicht beim BVB auch schon, dass Papa Bellingham in der Kabine mal
das ist gerade auch so.
Zettert hat?
Das ist auch so ein Ding. Ich meine, das haben sie jetzt ja ganz schnell unterbunden. Ja, das ist leider, ist das die Zeit, ne? Und man wundert, also ich wundere mich.
Klar,
ich bin ein alter weißer Mann, oder wunderst du dich auch?
Doch, natürlich, ich wundere mich darüber
auch. Ach so, ja gut, das macht mich ja zufrieden. Ich denke immer, ja gut, ich bin alt und weiß und früher war alles besser, aber über sowas, ja, da könnte ich echt, also verliere ich manchmal die Fassung, wenn ich sowas höre, ne? Egal.
Dann wollen wir doch mal wieder weg von dem Geärgere. Und freuen uns, ich habe es ja gerade schon gesagt, ne, Serou Girassi, Platz 21, ja, aber vor Jude Bellingham und vor Erling Haaland gelandet beim Ballon d'Or noch.
Aha.
Also,
Was, vor wem? Vor Erling Haaland?
Ja, und vor Jude Bellingham.
Oh, Hut ab.
Ja, die waren irgendwie so auch noch so um die 22, 23, 24 oder so dann.
Ja gut, ich glaube aber nach hinten raus ist sowieso wurscht, ne? Oder? Das ist auch alles ziemlich
knapp dann
vermutlich. Ne?
Klar.
Da geht es ja nur um Pünktchen. Also nochmal, wir wollen das Ding nicht zu hoch hängen, diesen Ballon d'Or, wie all diese Auszeichnungen. Ne? Aber das sind so Geschichten. Dembélé, wie gesagt, das war natürlich eine Riesenüberraschung. Und dann diese Yamal-Geschichte, das war auch was mich echt so ein bisschen, ne? so ein bisschen, wie soll ich sagen, außer Fassung gebracht haben. Ne?
Naja. Und Dembélé hat ja auch den BVB dann in seiner Dankesrede nochmal erwähnt.
Ist das so?
Ja, hat sich bedankt bei seinen Ex-Clubs und dann auch bei Borussia Dortmund.
Na, guck mal. Ja. Deswegen, wahrscheinlich war der Geld der Dank die Tatsache, dass sie ihn für viel Geld verkauft
haben. Ja, ich wollte gerade sagen, weggestreikt hat er sich ja selber. Ne?
Aber ja, ja, naja, das ist ja das. Das kommt ja dazu, dass er für so einen Scheiß auch noch belohnt wird. Das finde ich ja das Allerschlimmste. Ach, ja. Ich meine, andersrum, was waren das? 145 Millionen oder 125 oder was? Mein Gott.
Also, und lang ist es her, ne?
Ja, ja, also.
Ich habe auch nochmal geguckt, 2016, 17 war das, also.
War für alle in dem Moment genau die richtige Entscheidung. Ja. Der hätte hier niemals diese Karriere gemacht, glaube ich. Ja. Dazu war irgendwie zu viel Sand im Getriebe hier. Vielleicht hat er sich nicht wohlgefühlt, warum auch immer. Ist auch völlig wurscht. Für alle Seiten war das gut. BVB hat viel Kohle gekriegt. Er hat eine schöne Karriere gemacht, was mich für ihn freut. Ja. Und alles ist gut.
Genau. Ja. So, und jetzt gucken wir nach vorne.
Ja.
Der BVB am Samstag noch mal kurz, bevor du dich wieder hinlegen musst und dich eindeckst, damit du schnell wieder fit wirst. Der BVB am Samstag gegen Mainz.
Ja, gegen Mainz, genau.
So, jetzt, was haben wir gehabt? Wolfsburg, Heidenheim, 12 Spiele in der Liga ungeschlagen, immer noch.
Ja.
Wird Mainz den BVB ja nicht aufhalten, oder?
Ganz ehrlich, wenn ich dieses Wort, ich muss schon wieder husten, Augenblick bitte.
Ja.
Oh Mann, ey. Entschuldigung. Wenn ich diesen Namen höre, Mainz.
Ja, es kribbelt mich auch noch.
Aber geht dir das auch immer so?
Ja,
geht dir das
immer so? Ja, immer noch.
Oh, ist das nicht schlimm?
Ja, ja. Wegen einem Spiel.
Dieses eine Spiel.
Ja.
Oh mein Gott. Ja, also wir wissen ja alle, das war dieser 34. Spieltag.
No, Saison jetzt,
22, 23.
Ich schmück es doch nicht noch aus.
Ja, Mainz 2-2, Meisterschaft futsch. Ne? Oh. So, ja, aber so, ich will nur sagen, nach diesem Desaster
gab es nur noch Siege.
War es ja nicht so, dass der BVB sich da aus Rache in den nächsten Spielen da riesig hervorgetan hätte. Im Gegenteil. Die nächsten Spiele waren übrigens BVB Mainz 1-1. Also zu Hause 1-1 gegen Mainz, das nächste Spiel, wo du gedacht hattest, oder ich weiß noch, wo ich dachte, so, die Jungs, die werden jetzt Rache nehmen, ja, und sich revanchieren, ja, scheiß drauf. Dann wird es immer schlimmer. Dann hat übrigens der BVB in Mainz beim nächsten Spiel in Mainz 3-0 verloren.
Oh.
Ja, und in der nächsten Saison war wieder das erste Spiel in Mainz, das war letztes Jahr, das hat der BVB diesmal nur 3-1 verloren. So, also diesem Debakel oder die Rache des Debakels war danach des BVB ein Unentschieden, zwei Niederlagen, Hut ab. So, aber jetzt kommen wir jetzt nähern wir uns langsam dem Positiven.
Ich wollte gerade sagen, macht doch jetzt nicht die ganze halbe Stunde, die wir hier schon gequatscht haben, wieder kaputt.
Das letzte Spiel hat der BVB zu Hause gegen Mainz 3-1 gewonnen. Ja.
Ah.
So, dann wurde auch Zeit, dass wir mal ein Spiel gewinnen. Und ja, die Mainzer sind natürlich jetzt auch nicht gerade, sagen wir mal, super gestartet. Ne? Die sind 13. Jetzt mit 4 Punkten, weil sie am letzten Wochenende nach einem also wirklich sehr schwachen Start zu Hause 2-mal verloren und in Wolfsburg immerhin 1-1 haben sie jetzt das erste Spiel gewonnen. Haben aber, wie gesagt, die ersten beiden, und haben letzte Woche noch letzte Woche da in Mainz, das muss ja unfassbar gewesen sein, also die Augsburger müssen unfassbar gewesen sein, weil die müssen ja so schlecht gespielt haben. Denn Mainz ging ja 2-0 in Führung bis zur Halbzeit durch Sano und Chor. Und dann kriegte der Chor in der 53. noch gelb-rot,
ja.
Wo man dachte, jetzt kommen sie wieder, die Augsburger. Und dann stand es plötzlich 3-0. Kurz danach, 7 Minuten später, stand es 3-0. Und nochmal 9 Minuten später stand es 4-0. Ja? Hut ab vor Augsburg, muss ich sagen. Ja? Bevor Essende dann das 1-4 schoss. Ja gut, also die Mainzer haben letzte Woche das erste Spiel gewonnen, obwohl sie zweite Halbzeit mit 10 Mann, fast die ganze Halbzeit mit 10 Mann nur gespielt haben. Aber nichtsdestotrotz, und jetzt kommen wir zur positiven statistischen Geschichte. Also die letzten beiden Heimspiele haben sie 1-0 verloren. Ja?
Mhm.
Und wie heißt es doch so schön im Volksmund? Aller guten Dinge sind
drei.
Drei. Ja, also rein statistisch und nach dem Volksmund muss es jetzt einen Sieg geben.
Wir machen es uns aber auch jetzt ein bisschen schön hier, ne? Also erst machst du da die ganze Zeit hier die letzten Spiele ja, verloren doch, gegen Mainz.
Die Statistik ist immer nur so gut, wie man sie selber ja, fälscht.
Ist ne? richtig. Ja.
Nein, also mal ganz objektiv. Also ich meine, die Mainzer haben jetzt spielen natürlich mehr oder weniger doch mit unveränderter Mannschaft, da hat sich wenig gewandelt. Mhm. Der Trainer ist auch noch derselbe mit Bo Henriksen. Also das ist alles überschaubar, sage ich mal. Jetzt ist Chor gesperrt natürlich. Ja. Und ja, also diese Augsburger, die müssen sowas von schlecht gewesen sein. Also die haben jetzt zu Hause zweimal 1-0 verloren. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also mit aller guten Dinge sind drei. Das steckt dir trotzdem in den Knochen. Ich meine, das kann natürlich auch, wenn du eine mental gute Mannschaft hast, kann das natürlich auch zu einer Reaktion führen. Sprich, dass sie sich den Arsch aufreißen. Aber ganz ehrlich, der BVB im Moment, mit Adeyemi, wie wir gesagt haben, hier Bayer übrigens haben wir auch noch nicht. Bayer war auch schon, fand ich gut, ne? Alle gut, Schlotterbeck, Sabitzer muss man auch noch mal kurz erwähnen, ne? Der hat sich da auch wieder aus seinem Tief rausgekämpft. Riasson war top. Also, die haben jetzt so viele Jungs dabei, die wieder, also richtig mit einer, wie heißt es so schön, intrinsischen Motivation da reinhauen, ne? Also, ich bin da echt guter Dinge. Also, die werden das Ding gewinnen, glaube ich, tatsächlich, ja.
Und dann, je nachdem, die Bayern spielen ja schon am Freitag, bleibt der BVB auf jeden Fall oben dran, ne? Also gegen Bremen spielen die Bayern. Ich glaube jetzt nicht, dass das aber mit der Tabellenführung dann klappt.
Das glaube ich auch nicht. Ja, Leute, ich meine, also ist auch im Grunde scheißegal jetzt. Ne? Also wenn wir jetzt Spieltag 32 hätten, würde ich sagen, ja, gut. Ja. Aber ey, wir sind bei 4. Du erinnerst dich letzte Saison, wo wir 10 Spieltage vor Schluss standen. Ja? Statistisch hoffnungslos verloren, haben es trotzdem noch geschafft. Und jetzt sind wir bei Spieltag 5 angelangt und alles sortiert sich noch ein bisschen, aber ich finde, der BVB hat also in dieser kurzen Zeit doch eine sehr beachtliche Entwicklung genommen.
Ja, und vor allem in der Hinrunde, ne? Also wenn wir uns die letzten Hinrunden hier angucken, das ging ja die ganze Zeit schon immer schlecht los eigentlich.
Genau, war oft problematisch beim BVB. Ich meine, wie gesagt, die Anfänge waren jetzt auch nicht so überragend. Da gab es ja schon wieder ganz viel Gemecker. Ich erinnere mich, die ersten 1, 2, 3 Spieltage, ja, gab es zu Recht gab es Mecker, aber ich habe ja da schon gesagt, es ist halt so. Anfang der Saison, neue Spieler, und dann kam diese scheiß Club-WM dazu und was nicht alles. Ne? Also und die Jungs haben sich gefunden, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Und ja, haben auch noch gute Jungs in der Hinterhand. Und da fällt mir ein, das wollte ich unbedingt noch sagen. Einmal ganz kurz bitte. Ja. Strandtuch Nord schrieb nämlich noch zum Thema Koto. Ach, es ist einfach immer auch schön zuzuhören. Da merkt man einfach, die Chemie passt und es gibt eine gewisse Lockerheit. Länderspielexkurs war sehr eindrücklich. Und dann kann man im Übrigen nicht nachvollziehen, was ihr gegen den Koto habt. Ja. Ich habe ihn auch eher lange schwach gesehen, aber der Trend zeigt deutlich nach oben. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich weiß nicht, ob ich ihn letzte Woche in die Pfanne gehauen habe oder so. Er ist und bleibt für mich defensiv problematisch, weil er einfach keine Geschwindigkeit hat, wenn er aus dem gegnerischen Bereich im langen Sprint zurück muss, hat er echt Probleme. Das ist nun mal so, ja. Das ist leider nicht gut heutzutage in dem heutigen Spiel. Das kann oft im Auge gehen, wie man so schön sagt. Also das ist eigentlich meine große Kritik. Nach vorne bin ich ganz beim Strandtuch Nord. Hat da gute Szenen jetzt. Hat sich da gut eingebracht im Spiel, gute Flanken und so weiter. Also auch da geht der Trend nach vorne. Also das wollte ich nur mal ganz kurz loswerden, weil den hatte ich jetzt ein paar Mal auf dem Kicker. Aber nee, ich bin der gleichen Meinung, nur die Geschwindigkeit wird er wahrscheinlich nach hinten nicht kriegen. Egal, also auf jeden Fall ist die Truppe gut drauf. Es ist Koto auch, ist auch einer, den du noch bringen kannst. Dann haben wir auch den Brand. Hat mich noch nicht so richtig überzeugt, aber egal, hat auch noch da eine Chance gehabt. Also ich glaube, dass wir das Ding nach Hause fangen. Ja. In Mainz.
Ja. Und dann ist es ja so, die Ruhe in Anführungsstrichen vor dem Sturm, was dann noch so kommt. Ne? Also dann geht es ja weiter in der Champions League, Athletic Bilbao, dann kommt Leipzig, dann geht es zu den Bayern, dann geht es nach Kopenhagen. Also. Es wird nicht langweilig.
Aber umso wichtiger, dass jetzt sich diese ganzen Spieler, die wir eben genannt haben, die ja irgendwie alle mit dabei sind, alle einen Aufwärtstrend haben, ja, die mannschaftliche Geschlossenheit zum Tragen kommt. die Spielweise sich irgendwie da manifestiert. Also ich finde das, also ich bin jetzt, wir haben ja so angefangen, ich bin guter Dinge. Es gab so viele gute Nachrichten.
Ja, naja. Ja. Und dann wollen wir damit doch auch enden. Das hat so ein schöner Kreis. Ach, wie toll. Mensch, ja. Michael, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Florian, mir auch.
Es geht hoffentlich positiv weiter für den BVB auch. Jetzt gegen Mainz, dann Athletic Bilbao, haben wir ja schon gesagt, nächste Woche. Und dann schauen wir mal, wo wir dann da stehen. Hoffentlich mit zwei weiteren Siegen.
Und hoffentlich auch weiter gut gelaunt.
Ne? So, das sowieso immer. Michael, schönes Wochenende. Cool.
Ja, danke. Wünsche ich dir auch, euch auch allen ein schönes Wochenende.
Genau.
Ja, und ja, dann drücken wir mal die Daumen, dass der schwarz-gelbe Sieg eingefahren wird.
So nämlich. Schönes Wochenende.
Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Michael Schulz und Florian Joswig.